Am ersten Tag der Osterferien stand ich um 4 auf. Hanna hatte Frühschicht. Sie fuhr um 4:15 mit dem Fahrrad zum Straßenbahndepot und um 4:30 mit der Bahn nach Schwetzingen. Auf der Hinfahrt sei, so hatte sie mir gesagt, die Bahn oft leer, erst auf der Rückfahrt werde sie voll. Ich stieg bei der zweiten Haltestelle zu. Der zweite Wagen war leer, im ersten stand Hanna beim Fahrer. Ich zögerte, ob ich mich in den vorderen oder den hinteren Wagen setzen sollte und entschied mich für den hinteren. Er versprach Privatheit, eine Umarmung, einen Kuss. Aber Hanna kam nicht. Sie musste gesehen haben, dass ich an der Haltestelle gewartet hatte und eingestiegen war. Deswegen hatte die Bahn gehalten. Aber sie blieb beim Fahrer stehen, redete und scherzte mit ihm. Ich konnte es sehen. Bei einer nach der anderen Haltestelle fuhr die Bahn durch. Niemand stand und wartete. Die Straßen waren leer. Die Sonne war noch nicht aufgegangen. Und unter weißem Himmel lag alles blass in blassem Licht. Häuser, parkende Autos, frisch grünende Bäume und blühende Sträucher, der Gaskessel und in der Ferne die Berge. Die Bahn fuhr langsam. Vermutlich war der Fahrplan auf Fahr- und Haltezeiten angelegt und mussten die Fahrzeiten gestreckt werden, weil die Haltezeiten entfielen. Ich war in der langsam fahrenden Bahn eingeschlossen. Zuerst saß ich, dann stellte ich mich auf die vordere Plattform und versuchte, Hanna zu fixieren. Sie sollte meinen Blick in ihrem Rücken spüren. Nach einer Weile drehte sie sich um und sah mich angelegentlich an. Dann redete sie wieder mit dem Fahrer. Die Fahrt ging weiter. Hinter Eppelheim waren die Gleise nicht in, sondern neben der Straße auf einem geschotterten Damm verlegt. Die Bahn fuhr schneller mit dem gleichmäßigen Rattern einer Eisenbahn. Ich wusste, dass die Strecke durch weitere Orte und schließlich nach Schwetzingen führte, aber ich fühlte mich ausgeschlossen, ausgestoßen aus der normalen Welt, in der Menschen wohnen, arbeiten und lieben. Als sei ich verdammt zu einer Ziel- und endlosen Fahrt im leeren Wagen. Dann sah ich an der Haltestelle ein Wartehäuschen auf freiem Feld. Ich zog die Leine, mit der die Schaffner dem Fahrer signalisieren, dass er anhalten soll oder losfahren kann. Die Bahn hielt. Weder Hanna noch der Fahrer hatten auf das Klingelzeichen hin nach mir geschaut. Als ich ausstieg, war mir, als sähen sie mir lachend zu, aber ich war nicht sicher. Dann fuhr die Bahn an und ich sah ihr nach, bis sie zuerst in einer Senke und dann hinter einem Hügel verschwand. Ich stand zwischen Damm und Straße. Ringsum waren Felder, Obstbäume und weiter weg ein Gärtnereibetrieb mit Gewächshäusern. Die Luft war frisch, sie war erfüllt vom Zwitschern der Vögel. Über den Bergen leuchtete der weiße Himmel rosa. Die Fahrt in der Bahn war wie ein böser Traum gewesen. Wenn ich das Nachspiel nicht in so deutlicher Erinnerung hätte, wäre ich versucht, sie tatsächlich für einen bösen Traum zu halten. An der Haltestelle stehen, die Vögel hören und die Sonne aufgehen sehen, war wie Aufwachen. Aber das Aufwachen aus einem bösen Traum muss einen nicht erleichtern. Es kann einen auch erst richtig gewahr werden lassen, was man Furchtbares geträumt hat. Vielleicht sogar, welcher furchtbaren Wahrheit man im Traum begegnet ist. Ich machte mich auf den Weg nach Hause, mir liefen die Tränen. Und erst als ich Eppelheim erreichte, konnte ich aufhören zu weinen. Ich machte den Weg nach Hause zu Fuß. Ein paar Mal versuchte ich vergebens zu trampen. Als ich die Hälfte des Wegs geschafft hatte, fuhr die Straßenbahn an mir vorbei. Sie war voll, ich sah Hanna nicht. Ich erwartete sie um 12 auf dem Treppenabsatz vor ihrer Wohnung. Traurig, ängstlich und wütend. Schwänzt du wieder Schule? Ich habe Ferien. Was war heute Morgen los? Sie schloss auf und ich folgte ihr in die Wohnung und in die Küche. Was soll heute Morgen los gewesen sein? Warum hast du getan, als kennst du mich nicht? Ich habe getan, als kenne ich dich nicht. Sie drehte sich um und sah mir kalt ins Gesicht. Du hast mich nicht kennen wollen. Steigst in den zweiten Wagen, wo du doch siehst, dass ich im ersten bin. Warum fahre ich am ersten Tag meiner Ferien um 4:30 nach Schwetzingen? Doch nur, weil ich dich überraschen wollte, weil ich dachte, du freust dich. In den zweiten Wagen bin ich, du armes Kind, warst schon um 4:30 auf und das auch noch in deinen Ferien. Ich hatte sie noch nie ironisch erlebt. Sie schüttelte den Kopf. »Was weiß ich, warum du nach Schwetzingen fährst? Was weiß ich, warum du mich nicht kennen willst? Ist deine Sache, nicht meine. Würdest du jetzt gehen?« Ich kann nicht beschreiben, wie empört ich war. »Das ist nicht fair, Hanna. Du hast gewusst, du musstest wissen, dass ich nur für dich mitgefahren bin. Wie kannst du dann glauben, ich hätte dich nicht kennen wollen? Wenn ich dich nicht hätte kennen wollen, wäre ich gar nicht mitgefahren. Ach, lass mich!« »Hab dir schon gesagt, was du machst, ist deine Sache, nicht meine.« Sie hatte sich so gestellt, dass der Küchentisch zwischen uns war. Ihr Blick, ihre Stimme und ihre Gesten behandelten mich als Eindringling und forderten mich auf zu gehen. Ich setzte mich aufs Sofa. Sie hatte mich schlecht behandelt und ich hatte sie zur Rede stellen wollen. Aber ich war gar nicht an sie herangekommen. Stattdessen hatte sie mich angegriffen und ich begann unsicher zu werden. Hatte sie vielleicht recht? Nicht objektiv, aber subjektiv? Musste sie mich falsch verstehen? Hatte ich sie verletzt, ohne meine Absicht, gegen meine Absicht, aber eben doch verletzt? »Es tut mir leid, Hanna. Alles ist schiefgelaufen. Ich habe dich nicht kränken wollen, aber es scheint. Du meinst, es scheint, du hast mich gekränkt? Du kannst mich nicht kränken, du nicht. Und gehst du jetzt endlich? Ich habe gearbeitet, ich will baden, ich will meine Ruhe haben.« Sie sah mich auffordernd an. Als ich nicht aufstand, zuckte sie mit den Schultern, drehte sich um, ließ Wasser in die Wanne und zog sich aus. Jetzt stand ich auf und ging. Ich dachte, ich gehe für immer. Aber nach einer halben Stunde stand ich wieder vor der Wohnung. Sie ließ mich herein und ich nahm alles auf mich. Ich hatte gedankenlos, rücksichtslos, lieblos gehandelt. Ich verstand, dass sie gekränkt war. Ich verstand, dass sie nicht gekränkt war, weil ich sie nicht kränken konnte. Ich verstand, dass ich sie nicht kränken konnte, dass sie sich mein Verhalten aber einfach nicht bieten lassen durfte. Am Ende war ich glücklich, als sie zugab, dass ich sie verletzt hatte. Also war sie doch nicht so unberührt und unbeteiligt, wie sie getan hatte. »Verzeihst du mir?« Sie nickte. »Liebst du mich?« Sie nickte wieder. »Die Wanne ist noch vollkommen. Ich bade dich.« Später habe ich mich gefragt, ob sie das Wasser in der Wanne gelassen hatte, weil sie wusste, dass ich wiederkommen würde. Ob sie sich ausgezogen hatte, weil sie wusste, dass mir das nicht aus dem Sinn gehen und dass es mich zurückbringen würde. Ob sie nur ein Machtspiel hatte gewinnen wollen. Als wir uns geliebt hatten und beieinander lagen und ich ihr erzählte, warum ich in den zweiten statt den ersten Wagen gestiegen war, neckte sie mich. »Sogar in der Straßenbahn willst du es mit mir machen? Jungchen, Jungchen!« Es war, als sei der Anlass unseres Streits eigentlich ohne Bedeutung. Aber sein Ergebnis hatte Bedeutung. Ich hatte nicht nur diesen Streit verloren, ich hatte nach kurzem Kampf kapituliert, als sie drohte, mich zurückzuweisen, sich mir zu entziehen. In den kommenden Wochen habe ich nicht einmal mehr kurz gekämpft. Wenn sie drohte, habe ich sofort bedingungslos kapituliert. Ich habe alles auf mich genommen. Ich habe Fehler zugegeben, die ich nicht begangen hatte, Absichten eingestanden, die ich nie gehegt hatte. Wenn sie kalt und hart wurde, bettelte ich darum, dass sie mir wieder gut ist, mir verzeiht, mich liebt. Manchmal empfand ich, als leide sie selbst unter ihrem Erkalten und Erstarren, als sehne sie sich nach der Wärme meiner Entschuldigungen, Beteuerungen und Beschwörungen. Manchmal dachte ich, sie triumphiert einfach über mich. Aber so oder so hatte ich keine Wahl. Ich konnte mit ihr nicht darüber reden. Das Reden über unser Streiten führte nur zu weiterem Streit. Ein- oder zweimal habe ich ihr lange Briefe geschrieben. Aber sie reagierte nicht. Und als ich nachfragte, fragte sie zurück, »Fängst du schon wieder an?«